Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Ich bin Thomas Kolb und heute gibt es einen Interview-Podcast mit Lars Reichel von der Gettix. Der Podcast stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere dar. Die hier vorgestellten Aktien, Zertifikate oder Hebelprodukte sind sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Der Podcast stellt keine Anlageberatung dar und ihr handelt auf eigenes Risiko. Und los geht's. Ja, heute bei uns im Podcast Lars Reichel, der von der Börse München, Gettix. Lars, schön, dass du bei uns bist. Stell dich vielleicht mal kurz vor.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier zu sein und Gettix vorzustellen. Aber erstmal zu mir. Ich bin jetzt seit etwas über 2,5 Jahren bei Gettix, bei der Börse München, für den Zertifikatevertrieb und die Emittentenbetreuung verantwortlich und war vorher relativ lang bei einem Schweizer Emittenten, auch im Bereich der strukturierten Produkte, und habe vor Urzeiten, Ende der 90er, mal mit Börsenhändlerausbildungen aller Art begonnen und habe da mögliche Zertifikate erworben. Ja, also insofern Derivate im Blut und immer dabei geblieben.
Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du warst auch mal Eurex-Spezialist. Also das ist dann schon die Königsklasse.
Ja, in der Tat. Damals nannte sich das noch DTB, als ich das gemacht habe. Aber ja, das war
für unsere höhere deutsche Terminbörse, der
Vorgänger
der Eurex.
So ist es.
Wir sprechen über Gettix, Börse München. Gettix ist ja ein Teil der Börse München und sozusagen die Privatanlegerbörse. Ganz viele Neobroker sind bei euch angeschlossen. Ich würde fast behaupten, ihr seid die Neobrokerbörse. Warum ist das so? Was macht euch besonders und warum sind gerade die Neobroker bei euch?
Gettix gibt es jetzt seit 10 Jahren. In diesem Jahr feiern wir 10-jähriges Jubiläum. Man hat sich damals Gedanken gemacht, wie man denn die Vorteile des OTC-Handels mit börslichen Überwachungsstellen, mit börslichen Mechanismen verknüpfen kann. Und da war Gettix die erste Börse, die sich dort effizient aufgestellt hat und das Market-Maker-Modell eingeführt hat.
Und außerbörslich ist ja immer sehr kostengünstig und Gettix ist auch sehr kostengünstig. Ich weiß gar nicht, kostet, glaube ich, gar nichts. Und wenn man nichts kostet, wie verdient ihr euer Geld?
Ja, wir verdienen unser Geld, also du hast recht, für unsere Broker, Neo-Broker oder wie wir sagen, die Order-Flow-Provider, also auch Banken, Sparkassen und so weiter, all die, die ihre Orders zu Gettix schicken, ist der Flow in der Tat kostenlos, ist das Routing kostenlos, gibt es keinerlei Entgelte, die wir der depotführenden Stelle in Rechnung stellen. Wir verdienen unser Geld, ich sage mit einer Art Plattformnutzungsgebühr ist das, ja, also die Market Maker, die ihre Produkte auf der Plattform Gettix zum Handel anbieten, die entrichten ein Entgelt an uns.
Und da ist die BADA der Market Maker, der im Hintergrund steht, der die Kurse stellt, das Orderbuch führt. Und wenn ich als Kunde bei einer Scalable zum Beispiel oder Zero eine Order schicke, dann komme ich ins Orderbuch rein und das wird dann gematcht gegen BADA.
Ha, kommt drauf an. Also BADA ist einer der Market Maker für alle Asset-Klassen außer Zertifikate. Und hier haben wir die Besonderheit eben, dass die Emittenten, die Gettix-Emittenten, BNP, Goldman Sachs, HSBC und UniCredit One Market selbst Market Maker an der Börse Gettix sind. Für alle anderen Asset-Klassen, ETFs, Bitcoin, ETCs, Fonds, Aktien und so weiter, Bonds, ist Baader Bank der Market Maker.
Ja. Und an der Börse kennt man das ja, Angebot und Nachfrage bilden den Preis. Und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt eine Order schicke in einer illiquiden Aktie zum Beispiel, dann treffe ich ja nicht unbedingt auf eine Gegenorder. Wer kauft denn meine Stücke oder wer kauft mir, verkauft mir die Stücke?
Ja, das ist in der Tat dann Sache des Market Makers. In den klassischen Börsensegmenten, wie es auch ja, wie man es kennt, kann man sich beispielsweise mit seiner Order auch zwischen Geld und Briefkurs stellen. Hier im Market Maker Modell ist es so, dass zu den engen Spreads auf der Geld- und Briefseite gehandelt wird. Und wenn du mittendrin einen Fill bekommst, kann das passieren, aber es muss nicht der Fall sein. Ja, es obliegt dem Market Maker. Und es ist dann, manchmal für den einen oder anderen, der es von der traditionellen Börsenorder kennt, vielleicht etwas erklärungsbedürftiger. Wenn es keinen Fill zwischen Geld- und Briefspanne gibt, aber es ist eben dafür ein relativ enger Spread.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist der Spread dann im Vergleich zum Referenzmarkt wie Xetra oder Euronext oder Nasdaq, ist der besonders groß? Wo verdient der Market Maker?
Das im Risikomanagement. Ja, der Market, also wir sind jetzt kein Market Maker, wir sind Börse, wir führen Orders zusammen. Aber die Market Maker verdienen klassischerweise über das Risikomanagement ihr Geld. Und dieser Irrglaube, das hatten wir mit den Emittenten oder hast du ja auch mit den Emittenten in deinem Podcast schon mehrfach aufgenommen, dass der Emittent immer gegen den Anleger wettet. Das ist Blödsinn. Der Emittent darf keine eigenen Positionen mehr nehmen. Und letztendlich, wenn ein glücklicher Anleger Gewinn mit einer Position eines Emittenten gemacht hat, dann wird er wiederkommen, wird den Emittenten wieder handeln, wird das Produkt wieder handeln. Also er bleibt verbunden. Insofern A, ist es ein Mechanismus, der so nicht funktioniert, weil auch das Risiko auf Seiten der Bank des Emittenten limitiert ist und dort gar keine spekulativen Risiken eingegangen werden dürfen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Gefühl, du willst einen glücklichen Kunden haben, der happy mit deinem Produkt ist und nach Hause geht und unterm Strich eine positive Performance hat.
Du bist jetzt zum Zertifikatehandel gegangen, da ist der Emittent, du hast es schon angesprochen, der ist dann im Orderbuch oder gegen den werde ich gematcht, der stellt dir die Liquidität zur Verfügung und der preist ja sein Produkt nicht nach Angebot und Nachfrage, sondern nach seinen Modellen, zum Beispiel ein Call auf Apple, da spielt die Apple eine Rolle, der Zinssatz eine Rolle, Laufzeit etc., Eurex-Optionen. Mhm. Überwacht ihr die Preise oder muss der Emittent bestimmte Qualitätsmerkmale einhalten, um bei euch handeln zu dürfen?
Also der Emittent, wir haben den Anspruch und haben dort auch interne Mechanismen aufgebaut, um Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. So, es gibt Best Execution Policies, in die wollen wir rein, in die sind wir drin und da kommen wir nur rein, wenn die Qualität stimmt. Und da schauen wir uns natürlich alle möglichen Referenzbörsen an. So, und das ist auch deine Frage davor, die du mir gestellt hast, zu schauen, wie ist der Spread jetzt ewig breit? Nein, das können wir uns gar nicht erlauben. Ja, wir wollen mindestens genauso kompetitiv sein wie der Wettbewerb, wenn nicht kompetitiver, auch wenn das eine Frage ist, die eigentlich unsere Market Maker beantworten müssen. Aber unser Anspruch als Börsenplatzbetreiber ist es eben, einen kompetitiven Handelsplatz zur Verfügung zu stellen. So, und jetzt hast du gesagt, Zertifikate werden eben nicht durch über Angebot und Nachfrage, sondern aufgrund verschiedener anderer Marktparameter gepreist, wie volatile Dividenden, Restlaufzeit und so weiter. Und das ist eben der Preis, den dann der Emittent stellt. Und auch dort haben wir Qualitätsansprüche. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass das Produkt möglicherweise falsch gepreist ist. Es sei denn, es ist irgendwas Offensichtliches, dass der Preis 100% abweicht oder dass mal Nullerpreis da steht. Und auch dort gilt es da wieder nachzuforschen, ob es irgendwelche Systemeinschränkungen gab, ob, Referenzpreis-Feeds auf Emittentenseite nicht funktioniert haben, was möglicherweise zu einer Fehlberechnung führt. Aber all das ist auch wieder ein Qualitätsanspruch, das OTC-Geschäft zum gleichen Preis als Börsengeschäft anzubieten, um eben auch eine Handelsüberwachungsstelle.
Da wollte ich nämlich nachfragen, die gibt es ja auch.
Also richtig.
Die Handelsüberwachung der Börse München, die schaut bei Getex drauf,
absolut,
ob die Emittenten bestimmte Qualitätsmerkmale haben.
Absolut.
Einhalten.
Und da sind wir erste Anlaufstelle und das kann ich nicht oft genug betonen, wenn es Fragen zu Ausführungskursen gibt oder auch zu einer Nichtausführung gibt oder wenn es Fragen zum Markt ins aller Art gibt, da sind wir erste Anlaufstelle für Privatkunden. Ja, und das freut uns natürlich. Wir prüfen sowas in jedem Fall. Wir unterliegen ja auch den Wirtschaftsministerien als ultimativen Börsenträger. Und die Handelsüberwachung ist eine der unabhängigen Stellen eben davon. So, und wenn wir dann Ansprechpartner anbieten und wir haben da zwei sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen sitzen, dann ist das super. Wenn das ein Thema ist, was möglicherweise in einer Falschausführung, Fehlausführung eine falsche Limitbehandlung ist, dann geben wir das Thema natürlich auch zum Broker oder zum Neobroker weiter.
Und es ist ja nur ein Bruchteil der Orders, die vielleicht mal hängen oder da es eine Nachfrage gibt. Und dass ihr sehr gute Preise habt, das merkt man daran, dass ein Großteil der Orders in strukturierten Produkten, also Zertifikaten oder beziehungsweise Hebelprodukten, mittlerweile bei euch landen. Also ihr seid Marktführer im börslichen Handel auf Trade-Basis.
Ja. Ja.
Wie habt ihr das geschafft? Also vor ein paar Jahren war die Börse München Getex noch nicht so weit. Da war Frankfurt und Stuttgart führend. Jetzt seid ihr auf Basis der Trades.
Das hat sich jetzt verschoben. Wir sehen es anhand der BSW-Zahlen. Gerade im Bereich der Hebelprodukte werden 58% mittlerweile der Trades auf Getex ausgeführt, was uns natürlich auch stolz macht. Auf der anderen Seite dann eben auch, wie du schon sagtest, ein Qualitätsmerkmal ist. Und Das Trade-Volumen an sich hat halt zugenommen. Denn nie, das weißt du auch, nie und wissen die Zuhörer, nie war es einfacher und günstiger, ein Depot zu eröffnen und zu handeln. Was ich prinzipiell mal ganz unvoreingenommen für den Kapitalmarkt, den deutschen Kapitalmarkt, sensationell finde, weil das Bewusstsein einfach so geschärft wird, sich mal mit dem Kapitalmarkt überhaupt auseinanderzusetzen und dass es nicht per se ein Teufelszeug ist, irgendwie eine Aktie oder mal ein Zertifikat zu handeln. So, und wenn es dann eben ein spekulatives Instrument ist oder ein klassisches Anlageinstrument ist, das gibt eben die Vielfalt der 2 Millionen Zertifikate an sich her, dass für jeden Geschmack was dabei ist.
Und du hast auch selber einen Podcast. Jetzt bist du hier mal bei mir Gast im Podcast. Der heißt Börse aufs Ohr. Der kommt, glaube ich, 14-tägig.
Richtig.
Was besprichst du da? Hast du Gäste? Gibst du Tipps, so wie wir?
Ja, ich würde gerne Tipps geben, aber die müsste ich mir dann erst mal selbst geben. Ich hab Gäste. Meistens sind es Gäste aus der Industrie, vom Emittenten, die ja unsere Produkte auch ihre Produkte auf GetEx handeln und zumindest sehr tief in der Materie drinstecken. Und mir liegt's daran, deren Meinung meinen Zuhörern zugänglich zu machen. Ja, und das ist immer ganz interessant. Das hat natürlich auch ein unterhaltsames Format, weil mein Ansatz ist auch, alles, was länger ist als x Minuten, das hört man dann nicht mehr an. Und das muss auch einen gewissen Drive haben und authentisch sein. Und das bespreche ich alle 14 Tage. Und morgen beziehungsweise am 18.12. kommt dann der neue Börse aufs Ohr Jahresend GetEx Podcast raus. Und dann blicken wir auch mal in die Glaskugel, wie möglicherweise das nächste Jahr aussehen wird.
Da sprechen wir auch noch drüber, über das nächste Jahr. Vorher nochmal, ihr bietet so eine Art Sentiment-Analyse auf eurer Website an. Risikoparameter werden da gemessen. Mhm. Ihr macht das fast real-time. Da kann man ableiten, wie die Stimmung der Anleger ist. Wie ist denn derzeit die Stimmung?
Die Stimmung aktuell ist neutral bis leicht positiv. Lass mich kurz ausholen. Wir berechnen 4 Indikatoren, die Stimmung messbar machen. So, warum 4? Als ich damals zu GetEx gekommen bin, ist das, was ich gerne vermitteln möchte, unseren Anlegern und jetzt auch deinen Zuhörern vermitteln möchte, ist, in welche Richtung geht denn der Flow? Was handeln denn unsere Kunden? Über das Warum werden wir nie Einblick bekommen, aber was handeln sie? Und wie handeln sie möglicherweise gegen den Markt, also unter Berücksichtigung des Aktienmarktes? So, und wie du schon sagtest, geht ein Großteil des Flows in Zertifikate mittlerweile über GetEx erfreulicherweise. Also, wie visualisieren wir diesen Flow? Da haben wir einen Partner gefunden, der unsere Trades in 4 Indikatoren umwandelt. Und das sind eben eindeutig klassifizierbare direktionale Trades. Soll heißen Aktientrades und eindeutige Hebelprodukte. Also einfach, will ich einen Long- oder eine Short-Richtung abbilden. Weil beim Discount-Zertifikat kennst du es, da kann ich es etwas defensiver, etwas offensiver gestalten. Da gibt es nicht wirklich eine Richtung, die man spielt. Und seitwärts, ja, ist eine Richtung. Aber wir haben uns dafür entschieden, eben Hebelprodukte in Aktien zu klassifizieren. So, warum dann 4? Wir haben zum einen einen sehr großen Flow. Wir haben 48% unseres Flows ist in US- bzw. in kanadischen Aktien beziehungsweise Basiswerten von Zertifikaten. Das ist schon signifikant und wir haben den getrennt vom europäischen Flow, der zugegebenermaßen sehr, sehr deutschlandlastig in diesem Jahr war, aufgrund natürlich der Rüstungswerte, die da aktuell im Fokus stehen. Also haben wir einen kurz- und langfristigen Indikator und dann für Euro und für US-Dollar. So, und der kurzfristige wird auf 3-Minuten-Basis, der langfristige auf Stundenbasis berechnet. Und den langfristigen, da fließen dann noch Volatilitäts- und Momentumkomponenten ein, um das Ganze eben auch in einen gewissen Rahmen, in einen Kontext zu setzen. Weil die 1000 Punkte DAX-Bewegung sind nicht die gleichen wie vor 10 Jahren. Und das wollten wir damit eben berücksichtigen.
Und wenn du sagst, die Stimmung ist gar nicht so negativ, wenn man manchmal YouTube-Kanäle anschaut, da müsste ja morgen die Welt untergehen und trotzdem steigen die Kurse. Jahresendrallye, sage ich nur. Jetzt Tesla gestern neues Hoch gemacht, obwohl KGV 200. Also gehen denn dann die Leute wirklich long in der Tesla zum Beispiel?
Ja, also sie gehen immer noch long, ja. Wir sehen, dass sich das Halten der Position an sich natürlich verkürzt. Also sie gehen eine Tesla vermutlich nicht ganz so long wie ein klassisches ETF MSCI World Investment.
Also nicht Buy and Hold, sondern schon Trading.
Nee, das ist schon eher Trading, ja, muss man sagen. Aber auch wenn ich mit meinen Podcast-Gästen spreche, mit den Charttechnikern, wie beispielsweise Christian Schlegel, Martin Utschneider und der Jörg Scherer und die Saurenz-Brüder, dann geht es immer darum, solange die Investoren, solange die Party ist, so lange bleibt man dabei. Und es ist ja im Moment ist noch nichts angebrannt. Ja? Und es gibt verschiedene Märkte, die haben erste Anzeichen von einer Überhitzung. Aber in sich läuft es erstmal weiter. So, und warum soll ich die paar Prozent nicht mitnehmen? Ich bin auch ein Typ, der sagt immer, im Moment ist auf der anderen Seite die Index-Vola so niedrig. Also jetzt mal über eine Depotabsicherung auf Indexbasis nachzudenken, würde schon Sinn machen. Kostet nichts und wie bei der Versicherung, Thomas, die hat man, aber am liebsten braucht man sie nicht. Und
das würde man mit so einem klassischen Put-Optionsschein ganz genau machen, weil da die Volatilität eine Rolle spielt.
Ganz genau. So, und DAX-Wohler im Moment um die 15, also so niedrig war sie das ganze Jahr über nicht, da kann man sich mal was ins Depot legen. Ja.
Und Aktien, du hast gesagt, es wird sehr viel amerikanische Aktien gehandelt. Habtet ihr im deutschen Markt sehr viel Rüstung drin? Ist eine Rheinmetall so eine Most Active?
Absolut, ja. Also die ist im deutschen Bereich sicher, also im europäischen Aktienbereich, Underlying-Bereich sicherlich die meistgehandelte Aktie dieses Jahr. Ja, und ansonsten war natürlich Gold, Silber waren auch Top-Underlyings. Nach dem DAX kam Gold, Silber und dann erst die MAG-7-Werte aus Amerika, dann Rheinmetall immer mal wieder dazwischen geschoben. Also da hat sich schon sehr stark konzentriert. Das ist aber auch verständlich, weil da war Musik in den Aktien drin. Ja, kannst es Volatilität nennen, aber auf jeden Fall gab es eine gewisse Fantasie, ob es das, was auch im Moment nicht zu einer offensichtlichen KI-Blase geführt hat, sondern da ist Spielraum drin, weißt du? Und selbst wenn die News ist, dass Trump die Exportbedingungen für KI-Chips von Nvidia nach China lockert und bam, weißt du, dann fliegt's wieder. Aber das ist wirklich, das gibt dem Anleger was. Da weiß er, wie er mit investieren soll. Und genauso gibt's halt auch ein paar Einzelwerte. Jetzt haben wir mal im Podcast aktuell über eine Siemens Energy gesprochen, über eine Adidas, wo einfach so die Konzepte stimmen, wo die Presse stimmt, die ein bisschen auf die Mütze gekriegt haben, die Rebound-Potenzial haben. Das sind Werte, die kann man sich fürs nächste Jahr mal angucken.
Und ist das schon ein Ausblick für 2026?
Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Ja,
ja, also das hast du in deinem Podcast besprochen. Und wenn man den dann ab 18. hört, Börse aufs Ohr heißt er übrigens, von der Getex Exchange, kann man auch abonnieren. Aber wie denkst du 2026? Ja, der Konsolidierung, the trend is your friend, es geht weiter nach oben, stärkere Korrektur, keine Anlageberatung hier, das ist ja logisch, keine Tipps, außer wir sagen es, dass wir Tipps geben, aber wie ist so dein Gefühl für den Markt?
Also Gefühl würde ich sagen, wie ich eben gesagt habe, ist, ich versuche natürlich auch selbst so lange dabei zu sein, wie es irgendwie geht. Im Moment gibt es einzelne Indizes, die Anzeichen von Überhitzungen haben. Das sind natürlich die Tech-Indizes, das ist ein Nasdaq, das ist auch ein Stück weit ein S&P, weniger der Dow, der nicht ganz mithalten konnte, der immer noch super Performance gemacht hat, aber nicht ganz mithalten konnte. So, insofern muss man mal auch technische Faktoren berücksichtigen. Sicherlich traditionell nach so einer Jahresendrallye oder überhaupt so einem Rallye-Jahr. Und das ist das dritte Rallye-Jahr in Folge, was wir 2025 gesehen haben. Kommt es ein bisschen darauf an, wie die Mittelzuflüsse in den ersten 5 Tagen des neuen Kalenderjahres sind. So, das ist traditionell, muss man da immer die Augen aufhalten. Und wenn die Performance da stimmt und die Mittelzuflüsse stimmen, dann bin ich zumindest fürs erste Halbjahr persönlich bin ich ganz optimistisch gestimmt. Aber auch da gibt es wieder Studien, die ich gelesen habe. Der größte Vanguard ETF auf den S&P hatte jetzt in der letzten Woche über 40 Milliarden Mittelzufluss. Der größte wöchentliche Mittelzufluss überhaupt, den der Fonds je verzeichnet hat. Und die großen Mittelzuflüsse, die dieser weltweit größte ETF bekommen hat, gab es immer vor Sell-Offs. Also muss man jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein und die Augen offen halten. Ich glaube, dass es, sagen wir, im zweiten Quartal durchaus eine Korrektur gehen kann, die aber überhaupt nicht schlimm ist. Das ist einfach mal ein Durchschnaufen. Ja, das haben einzelne Märkte schon mal hier und da sich so Pausen genommen. Aber der Markt muss auch zur Ruhe kommen. Dann sind die Charttechniker auch wieder dabei, wenn sich die Indikatoren wieder ein Stück weit normalisieren. Ja, und die Anleger, wie gesagt, gerade im Zertifikatebereich, haben alle Möglichkeiten, die verschiedenen Produkttypen für eine Seitwärtsbewegung oder für ihre jeweilige Marktlage zu finden und sich entsprechend zu positionieren. Also da wird schon für jeden was dabei sein. Aber Portfolioabsicherung, ich sage es immer wieder, bei einer 15er Wohle auf dem DAX einfach mal reinkaufen und liegen lassen.
Jetzt läuft ja die nächsten Wochen gar nicht mehr so viel. Also wir haben diese Woche nochmal einen großen Verfall, den Hexentanz, Hexensabbat, da werden Optionen und Futures abgerechnet. Dann gibt es zwischen den Jahren nochmal ein bisschen Handel, Jahresendrallye, Santa Claus Rally, sagt man immer so schön. Also man könnte bei euch handeln bis...
Bis 14 Uhr am 30.12. ist Handelsschluss, dann hört das Börsenjahr auf und dann muss man mal schauen, was passiert möglicherweise mit Orders, die nicht nur übers Monatsultimo, sondern übers Jahresultimo auch hinausgehen, die möglicherweise, wo die Limite verfallen. Das ist nochmal so der persönliche Tipp. Ansonsten ist der Dezember an sich jetzt erstmal ruhiger angelaufen als der November und ganz zu schweigen vom Oktober, der einfach phänomenal war, ja, und der beste Monat auf GetEx ever, ever, ever war.
Und Handelszeiten habt ihr ja auch dran geschraubt. Also man kann früher handeln und länger handeln.
Richtig, das bieten wir für alle Assetklassen außer die Zertifikate an. Da gucken wir, das ist ein Kundeninteresse, was wir hier umgesetzt haben für Aktien, ETFs, Fonds, Bonds und so weiter, ETPs. Da gab es Kundeninteresse dran und wird auch angenommen. Ja, und klar, wenn ich früh zur Arbeit gehen will, kann ich meine Orders da schon einstellen mit entsprechenden Limiten. Oder wenn ich nach Hause komme, kann ich gegebenenfalls auch noch auf nachbörslich veröffentlicht amerikanische Quartalszahlen bis 23 Uhr reagieren. Das geht jetzt. Das ist schon cool. Ja, und mein Tipp an deine Hörer ist halt immer mit einer gewissen Vorsicht, sich dann zu limitieren, wenn man eine Order außerhalb der Kernhandelszeiten des Referenzmarktes platziert.
Klar, wenn ihr Nvidia nachbörslich Zahlen gibt, dann ist die Aktie sehr volatil. Die kann schon mal 8-9% nach oben oder unten gehen. Aber die amerikanischen Börsen überlegen ja auch, oder es gibt so Rumors, fast 24-Stunden-Handel einzuführen. Für einen 23-Stunden-Handel, dann hätte man da wahrscheinlich noch weniger Probleme, sich abzuhedgen. Dann
ja, ist richtig. Man braucht natürlich immer so, oder im aktuellen Setup braucht man immer so eine Stunde, um an möglicherweise Systeme zu warten oder auch mal ein Settlement vorzunehmen, um irgendwie so ein Cut-off zu haben. Aber ja, wir sehen es, wie es in Amerika vorgelebt wird. Und let's face it, also früher oder später wird uns das hier in Europa auch irgendwie erreichen. Ja, Ziel ist es aber erstmal, und da komme ich wieder zum Anfangspunkt, ich freue mich, wenn sich möglichst viele mit dem Kapitalmarkt beschäftigen und wenn es mit einer Neo-Broker-Depot-Eröffnung ist und einfach mal mit einem 50-Euro-Trade im Discount-Zertifikat. Einfach mal mit dem Kapitalmarkt anfangen. Und deswegen turnen wir auch so gern auf Hochschulevents rum, um die Jugend für den Kapitalmarkt zu begeistern. Muss ich kurz abschweifen, Thomas. Ich bin im Alumni-Verein meines Gymnasiums und habe da einen Absolvententag zum Thema Finanzen halten dürfen. Und die Leute sind 17 Jahre alt und haben vom echten Leben, von der Geldanlage, von Mieten, Steuern, Renten und was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und das ist echt, also wenn man sich das Schicksal nicht selbst in die Hand nimmt oder ein gewisses Gespür dafür vermittelt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das oder umgekehrt, dann formuliere ich es mal positiv, das sollte unser aller Auftrag sein, den Kuchen ein Stück weit größer zu machen. Und dann, wenn man das noch mit verlängerten Handelszeiten verknüpft, dann wird der Kuchen nicht umverteilt, weil dann hat niemand was gewonnen, wenn ich das jetzige Volumen einfach nur über mehrere Stunden strecke, sondern wird der Kuchen insgesamt größer und jeder findet seine Uhrzeit, um irgendwie zu handeln.
Und wenn man dann sein Konto bei einer Sivo zum Beispiel aufmacht, das geht ja ganz fix, hat man Sparpläne und man kann sowohl traden mit kleinem Geld oder Sparpläne machen und dann langfristig investieren. Das klingt doch toll. Gibt es noch so ein paar Leuchtturmprojekte, die ihr im nächsten Jahr vorhabt, außer ihr seid auf Messen, Seminaren unterwegs, deinen Podcast hören? Habt ihr noch was im Köcher?
Ganz genau. Also wir werden unseren öffentlichen Auftritt nochmal verstärken. Wir haben dieses Jahr schon ordentlich draufgelegt, aber das geht im nächsten Jahr schon los. 2026 Börsentag Dresden, Anlegertag München, dann natürlich die große Investmesse, verschiedene andere Börsentage kommen dann noch. In Hamburg werden wir da sein, die Bader Trading Days, you name it. Aber wir werden einfach World of Trading, oder wie sie dann im neuen Format heißen wird, die Finance. Ja, wir sind draußen, das werden wir weitermachen. Social Media haben wir uns wesentlich breiter aufgestellt. Dort haben wir jetzt eine Kollegin, die sich mit dem Thema beschäftigt und die das auch cool macht und nicht so in unserem Format ja, ich will nicht sagen alte weiße Männerstil, aber die ist wirklich, wie halt so schön zielgruppengerecht macht. Dort würden wir stärker sein. Und was wir uns auch anschauen, ist eben das Wachstum in, wie wir weiter wachsen können. Das wird nach wie vor, ist Europa, also an die Anbindung von weiteren Brokern, gerade im europäischen Bereich von zusätzlichen Emittenten. Das ist unser Hauptziel. Und wir haben jetzt seit anderthalb Monaten europäische Emissionen verfügbar, jetzt von der BNP Paribas und von der UniCredit, die dezidiert in anderen europäischen Ländern anderen Brokern eben angeboten werden. So, und aber über GetEx handelbar sind. Und das ist ein Feld, in dem werden wir weiter wachsen.
Das klingt spannend. Da wünsche ich euch viel Erfolg. Danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein, ein bisschen Einblick in die GetEx Exchange gegeben hast. Und jetzt erstmal frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne auch eine E-Mail an hotbeds@finanzen.net. Wenn wir vielleicht das nächste Mal einladen dürfen.
Thomas, ganz lieben Dank nochmal für die Einladung. Euch da draußen auch von meinerseits frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr und hoffentlich mit einer positiven Performance. Und ja, passt auf die Märkte auf.
Jawohl, das machen wir. Also, ciao, ciao, macht's gut.